Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung für uns alle. Neben der Politik hat die Wirtschaft den größten Einfluss auf unseren Planeten. Gerade deshalb brauchen wir Unternehmen, die die Welt aktiv besser machen. Wir brauchen wahre
Impact Monster.
Ja, ein herzliches Tachchen und willkommen bei einer neuen Folge vom Impact Monster Podcast, dem Podcast von Good Jobs. Good Jobs, das wisst ihr vielleicht schon, ist die Plattform für nachhaltige Arbeit und Impact Jobs. Und ich bin der Paul, einer der Mitgründer von Good Jobs. Und alle zwei Wochen spreche ich hier mit den krassesten Impact Monstern Deutschlands. Also zum Beispiel mit Riesenkonzernen, die einen extrem großen potenziellen Hebel haben auf die Welt, aber auch mit kleinen, super visionären und innovativen Startups. Ja, letzte Woche hatten wir hier noch den Vertreter eines Riesenkonzerns hocken. Heute spreche ich mit der Gründerin eines Startups, das gerade noch auf dem Weg ist, riesengroß und ein fettes Impact-Monster zu werden. Zu Gast ist heute nämlich Anne Lamp von Traceless Materials. Anne und ihr Team wollen der Plastikverschmutzung den Kampf ansagen. Und zwar mit einer, ja, man könnte sagen, pflanzlichen Alternative zu Plastik, die innerhalb von wenigen Wochen komplett sich in der Umwelt selber kompostiert. Das ist eine ziemlich geile Sache, wenn man bedenkt, dass von den 400 Millionen Tonnen Plastik, die weltweit jedes Jahr von uns produziert werden, eigentlich nur ein Viertel recycelt wird und die anderen 75% in Deponien, dem Meer, Wäldern und auch unseren Körpern landen. Ja, auch erstmal für immer, weil das Plastik hat ja irgendwie auch eine Halbwertszeit, wahrscheinlich so ähnlich wie Atommüll. Und bis 2030 wollen Traceless Materials 1 Million Tonnen ihres eigenen pflanzlichen Plastiks herstellen, der dann zum Beispiel Folien in To-Go-Behältern oder Bonbon-Verpackungen in der Zukunft ersetzen könnte. Und eben vor allem die Kunststoffe ersetzen könnte, die, wie ich gerade beschrieben habe, dann in der Umwelt landen. Was das Material von Traceless alles kann, was es auch noch nicht kann, warum es viel geiler ist als vielleicht auch diese Biokunststoffe, die jetzt häufig so als gute Alternative ins Feld geführt werden. Und was wir noch brauchen, um in Zukunft eben nicht in Kunststoff zu versinken, darüber habe ich mit Anne gesprochen. Aber bevor das Gespräch jetzt losgeht, hier nochmal eine kleine Werbung für unsere Freundin von The Generation Forest. Die Hamburger Genossenschaft bringt nämlich Umwelt, Soziales und Wirtschaft zusammen und kämpft aktiv gegen die weltweite Entwaldung. Das heißt, ihr könnt im Sinne vom Impact Investing Mitglied bei dieser Genossenschaft werden, Genossenschaftsanteile erwerben und euch so für Wiederaufforstung und gegen Entwaldung einsetzen. Also nachhaltig euer Geld anlegen und auch noch eine grüne Rendite absahen. Und dieses Absahen passiert eben, ohne dass Natur und Menschen ausgebeutet werden. Relativ krass finde ich in dem Kontext, dass Panama vor 50 Jahren noch zu 70% mit Wald bedeckt war und dass es heute nur noch 40% sind. Der Grund, könnt ihr euch jetzt schon denken, der Wald muss Platz machen für Acker- und Viehzucht und genau dagegen kämpft The Generation Forest gemeinschaftlich und ganzheitlich, indem sie eben vor Ort in Panama tropische Wälder wieder aufforsten. Genau so wird globale Entwaldung entgegengewirkt und letzten Endes auch der Atmosphäre wieder jede Menge CO2 entzogen. Das sind pro Hektar der Generationswälder 20 Tonnen CO2 im Jahr. Und natürlich fördert Aufforstung auch die Widerstandsfähigkeit und letzten Endes die Biodiversität in den Wäldern. Mit diesen nachhaltig bewirtschafteten Generationswäldern in Panama erwirtschaften The Generation Forest zu fairen Bedingungen vor Ort grüne Rendite für die Mitglieder der Genossenschaft, womöglich in Zukunft auch euch, dies dann eben auch ermöglicht, die Wälder langfristig in Wert zu setzen und ja, so auch zu erhalten. Quasi die Traumkombo schlechthin, Ökologie und Ökonomie Hand in Hand. Wenn ihr jetzt aber mehr erfahren wollt und vielleicht auch noch Mitglied werden wollt, dann schaut vorbei auf thegenerationforest.com. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes hier. So, und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Einer der letzten Gäste war ja auch der Fridtjof von Planet A. Und der war, glaube ich, auch derjenige, der dich oder euch empfohlen hat. Also deswegen sind wir jetzt nochmal ein bisschen zackiger auf euch gekommen und haben euch direkt angesprochen. Schön, dass du da bist. Und auch Fridtjof musste bei uns hier durch eine erste Kategorie gehen, die da heißt Monster Statements. Die läuft so ab, dass ich dir einfach einen kurzen Halbsatz sage und du musst ihn spontan vervollständigen.
Monster Statements.
Traceless Materials ist ein Impact Monster, weil?
Weil wir eine Lösung für die globale Plastikverschmutzung entwickelt haben.
Auf die Straße kleben würde ich mich für?
Eine radikale neue Art zu wirtschaften in einem, für eine regenerative Wirtschaft.
Um die 1,5-Grad-Grenze nicht zu überschreiten, müssten wir?
Keine Kohle, Gas und Öl mehr verbrennen. Vor allen Dingen in Energiegewinnung regenerativ machen.
Der sinnvollste Job der Welt ist?
Einer, der genau in dieser regenerativen Wirtschaft mithilft. Und da ist nicht nur einer, sondern wirklich ganz, ganz, ganz viele gefragt. Eigentlich alle Branchen, durch alle Branchen durch.
Und wenn ich was verbieten dürfte, dann?
Investments in fossile Geschäftsmodelle.
Dankeschön. Da hast du jetzt die erste Kategorie geschafft und wir hängen gleich die zweite dran. Das ist der CV-Check, damit du deinen Lebenslauf nicht ein hundertstes Mal wiedergeben musst, haben wir ihn zusammengefasst und du darfst ihn ergänzen oder korrigieren, wenn irgendwas falsch sein sollte.
Cool.
Der CV-Check.
Du hast nämlich in Hamburg an der TU Verfahrenstechnik im Bachelor und im Master studiert und dann auch gleich noch promoviert. Danach hast du ein paar Jahre an der TU gearbeitet, zeitgleich auch bei Planet A, Verbio, die machen Bioenergie, und bei Surplus, das ist sowas wie ein Marktplatz, so eine Plattform für recycelte Kunststoffe oder recycelbare Kunststoffe gearbeitet, ist das richtig?
Genau, es sieht etwas wild aus. Ich ergänze mal ganz kurz. Ich habe tatsächlich an der TU und bei der Verbio, dem Bioenergieerzeuger, parallel gearbeitet und meine Promotion gemacht und danach eben auch noch die Verfahren, die ich entwickelt habe, mit in die Kommerzialisierung gebracht. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt nur noch Traceless, jetzt Vollgas vor Monster.
Okay, das hat aber wahrscheinlich stark mitgeholfen, dass du eben nicht nur sozusagen akademisch sozialisiert wurdest, sondern auch gleich in der Businesswelt angefangen hast zu lernen und zu verstehen, wie die
ganz so genau läuft. Der erste Segen war natürlich wirklich zu promovieren, parallel an der Uni, aber eben auch in einem Unternehmen. Das ist ein Segen, dass man da eben schon wirklich mitbekommt, wie die Wirtschaft läuft. Und auf der anderen Seite zu gründen, das wäre gar nicht möglich gewesen, ohne diese ganzen Einblicke in diese Startup-Welt, in Startups hier mal mitzumachen, da mal mitzumachen. Da habe ich unglaublich viel gelernt und natürlich auch erst dann den Mut und die Überzeugung gewonnen, daraus ein eigenes Startup zu gründen.
Man sagt ja auch, gerade in Deutschland ist sozusagen ein sehr großer oder tiefer Graben zwischen Wissenschaft und der Wirtschaft und da müsste viel mehr Austausch bestehen. Deswegen ist das ja ein cooles Vorteil, beziehungsweise du bist ein cooles Beispiel dafür, dass das schaffen kann, dass man da eine Brücke über diesen Graben schlägt. Machen wir weiter in der Kategorie CV-Check. Da ging es nämlich dann, oder jetzt zurück zu deinem Promotionsthema, da wolltest du herausfinden, wie man aus Reststoffen der landwirtschaftlichen Lebensmittelindustrie neue Stoffe herstellen kann. Und es ist dir auch gelungen, und zwar hast du es geschafft, aus den Resten von landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowas wie eine pflanzliche Plastikalternative zu machen. Aber das ist eben kein Bioplastik, sondern nochmal eine Stufe geiler, denn deine Erfindung ist extrem, oder sie kompostiert extrem schnell, zwischen 2 und 9 Wochen, das kann Biokunststoff zum Beispiel nicht, und euer Material wird eben aus einem Abfallprodukt hergestellt und hat deshalb auch deutlich niedrigere Emissionswerte.
Perfekt zusammengefasst.
Super. Und weil das natürlich jetzt eine ganz schön krasse Erfindung ist, hast du entschieden, das darf nicht so einfach in der Schublade verschwinden. Diese Idee muss patentiert werden und dann, so schnell es geht, kommerzialisiert und skaliert werden. Deshalb hast du dich 2020 gemeinsam mit deiner Mitstreiterin Johanna dazu entschieden, ein Startup zu gründen. Das heißt Traceless Materials. Und was wir nicht rausgefunden haben, ist, wie du und Hanna euch eigentlich kennengelernt haben.
Ja, ich habe tatsächlich so ein Jahr vor der, sagen wir anderthalb Jahre vor der Gründung, habe ich die erste Idee dazu gehabt, weil das Verfahren für mich so ein großes Potenzial hatte, es aber von meinem Arbeitgeber keiner nutzen wollte. Dann habe ich gesagt, das mache ich selber. Dann, wie ich schon eben beschrieben habe, in diese Startup-Welt eingetaucht, ganz viele Leute kennengelernt, mir ein Netzwerk aufgebaut und dann auch an Project Together gekommen. Das ist ein Community-Builder aus Berlin Und die hatten 2019 eine Act on Plastic Challenge. Und dort konnten sich dann Frühphasenideen bewerben, die etwas gegen die Plastikverschmutzung tun wollen. Und es sind 100 Ideen zusammengekommen. Und jede dieser Personen mit einer Idee hat dann einen Mentor bekommen, einen Business Coach. Und Johanna hatte sich damals angemeldet als Volunteer für so einen Business Coach bei Project Together. Und wir wurden da gematcht. Und dann haben wir uns ein halbes Jahr beschnuppert, immer mal wieder Calls gehabt, um den Businessplan zu entwickeln und überhaupt zu überlegen, wie geht das jetzt? Also wie macht man aus dieser Idee jetzt ein Unternehmen? Das habe ich ja auch vorher noch überhaupt nicht gemacht. Und was ist eigentlich die Geschäftsidee? Und wie will man eigentlich skalieren? Und wer kauft das am Ende? Was sind eigentlich die Kunden? Diese ganzen Fragen erörtert. Und nach einem halben Jahr habe ich gesagt, so Johanna, ich will mehr, ich brauche mehr, ich kann das hier nicht alleine machen, ich brauche jetzt eine Mitgründerin, hast du Lust? Und hat sie ja gedacht.
Cool. Also auch da wieder eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass so Mentorship-Programme auch gut funktionieren können. Quasi fast schon dann ein Bilderbuchweg bis dahin. Und dann ging es ja für euch auch schon los und rund, vor allem mit mehreren großen Investitionen, zum Beispiel von eben unseren Freunden von Planet A. Außerdem habt ihr ein EU-Funding bekommen und diese Investition habt ihr jetzt zuletzt genutzt, um in Norddeutschland eine Produktionshalle zu bauen, haben wir recherchiert. Steht die schon und wenn ja, wo eigentlich?
Das habt ihr gut recherchiert. Die steht schon. Die haben wir tatsächlich mit dem ersten Geld der ersten Investoren gebaut. Die ist seit gut anderthalb Jahren in Betrieb. Die steht in Buchholz, da wo ich jetzt auch sitze, im Süden von Hamburg. Und produziert fleißig. Das ist der erste Skalierungsschritt, also der erste Schritt der Vergrößerung der Produktionskapazität von dem Labormaßstab, wo man eben einige Gramm bis hin mal zu einem Kilogramm des Materials produzieren kann, bis hin zu vielen, vielen hunderttausenden Tonnen, die wir davon produzieren wollen. Da muss man ein paar Schritte zwischendrin machen, um die Technologie zu validieren, um ja auch erstmal erste kleine Mengen zu haben, um dann zu Kunden zu gehen. Und das haben wir jetzt eben mit dieser Anlage gemacht, den ersten Schritt auf dem Weg der Technologieskalierung. Genau.
Cool. Ja, cool. Also da kommen wir gleich auch drauf nochmal zu sprechen, wie jetzt quasi eure Schritte aussehen können zur Weltherrschaft. Zunächst wäre es vielleicht gut, wenn wir uns nochmal anschauen, worum es eigentlich geht. Also ich habe es jetzt gerade schon ja versucht, mal so ganz soft zu erklären, was du da genau entwickelt hast und wieso Traceless viel geiler ist als herkömmlicher Kunststoff. Kannst du aber vielleicht nochmal sagen, was genau jetzt der Unterschied ist, zum Beispiel zwischen Plastik, Biokunststoff und Traceless und warum sich euer Material jetzt im Vergleich zu den beiden Alternativen so krass schnell abbaut?
Also gerne. Also am Ende ist Plastik schon vor vielen, vielen Jahrzehnten entwickelt worden und auch ein ganz, ganz wichtiges und tolles Material. Das muss man immer am Anfang einmal festhalten, weil Plastik ja auch oft so gebasht wird. Wir haben aber in den letzten Jahren aufgehört, das Material verantwortungsvoll zu nutzen. Wir produzieren jährlich über 400 Millionen Tonnen von dem Kunststoff. Und die bis 2060 soll sich das fast verdreifachen. Ja, und die Probleme, die eben in den letzten Jahrzehnten dazugekommen sind, sind, dass nur 9% recycelt werden und 3/4 des Kunststoffabfalls landet auf Deponien oder in der Umwelt. Und das ist, wir kennen wir alle, darüber müssen wir nicht reden, das ist ein Riesenproblem, ne? Und es wurde schon angefangen, eben mit Biokunststoffen diesem Problem Herr zu werden. Biokunststoffe haben aber die Herausforderung, dass sie eben genau wie auch Kunststoffe, wie fossile Kunststoffe, synthetisch hergestellt sind. Und das ist der große Knackpunkt. Synthetisch hergestellt bedeutet eben künstlich von Menschenhand lange Ketten gebaut. Bei Biokunststoffen sind die manchmal aus Biomasse und nicht aus Erdöl. Das ist schon mal gut. Aber sehr eins haben die gemein, diese Biokunststoffe bauen sich in der Umwelt nicht ab, sondern die brauchen dafür bestimmte Bedingungen, bestimmte Abbaubedingungen in Industriekompostanlagen. Und da setzen wir an. Unser Material.
Kurze Zwischenfrage. Die Biokunststoffe, die sind also um nochmal zusammenzufassen, der Vorteil davon, der ist, dass sie aus Biomaterial hergestellt sind und deshalb besser abbaubar und recycelbar sind.
Es ist sehr verwirrend. Diese Biokunststoffe, die klassifiziert man in entweder biobasiert oder fossilbasiert, abbaubar und nicht abbaubar. Es kann also biobasierte, nicht abbaubare geben, fossilbasierte, abbaubare. Das ist so eine Matrix, die man immer aufmacht. Also Biokunststoffe sind echt, die haben verschiedene Dimensionen. Was sie aber wirklich, wie gesagt, alle gemeinsam haben, ist, dass sie synthetisch hergestellt sind. Also egal, ob sie fossilbasiert oder biobasiert sind, einige davon sind so designt, dass sie sich eben schneller abbauen unter bestimmten Bedingungen. Und diese Bedingungen herrschen aber nicht in der Natur. Also es sind 60 Grad. Ich hoffe, der Klimawandel geht nicht so schnell voran, dass wir draußen 60 Grad haben. Und wenn also wir dieses Problem lösen wollen, dass 75% der Kunststoffe auf Deponien oder unkontrolliert in der Umwelt landen, dann müssen wir für diese Anwendung, vor allen Dingen für die 20%, die unkontrolliert in der Umwelt landen, brauchen wir Materialien, die sich in der Umwelt, in der natürlichen Bedingungen wirklich abbauen. Und das lösen herkömmliche Biokunststoffe nicht. Und deshalb haben wir ein Material entwickelt, was nicht aus synthetisch, also nicht synthetisch hergestellt ist, sondern das Material ist wie Papier zum Beispiel oder auch eine Baumwollfaser, die wirklich unveränderte Natur, kann man sagen. Also wir nutzen die Stoffe, die die Natur selber herstellt, formen die um, so wie wir sie eben brauchen für die Anwendung als Plastikersatz. Und deshalb ist es aber in der Umwelt dann innerhalb weniger Wochen spurlos abbaubar, wie wenn man auch ein Blatt Papier in die Umwelt gibt oder auch eine Baumwollfaser, die baut sich dort ja auch schneller ab.
Und durch die Art des Herstellungsprozesses setzt sich dort quasi in der Wertschöpfungskette auch schon weniger CO2 frei?
Genau, das ist der nächste Aspekt. Dadurch, dass wir einen Prozess nutzen, der Reststoffe verwendet, also Reste der Lebensmittelherstellung, dass wir einen Produktionsprozess designt haben, der sehr energiearm ist und dass das Material am Ende natürlich auch keine schädlichen CO2-Emissionen freisetzt, weil es eben biobasiert ist, haben wir in Produktion und Entsorgung bis über 95% weniger CO2-Emissionen als bei herkömmlichen Kunststoffen. Das ist auch ganz wichtig, weil wir natürlich verschiedene Probleme haben dieser Welt. Neben dem Plastik in der Umweltproblem haben wir noch diese Klimakrise. Dann haben wir noch ein paar weitere, zum Beispiel Toxizität von Materialien. Also viele Stoffe enthalten eben giftige Chemikalien, die eben im Verdacht stehen, Krebs zu erregen. Die sind natürlich in der EU auch sehr reguliert, aber wir haben uns zum Ansatz gesetzt, ja, die setzen wir halt gar nicht erst ein. Wir achten nicht darauf, dass wir irgendwie einen Schwellenwert nicht überschreiten, sondern wir nutzen von vornherein Stoffe, die man theoretisch essen könnte. Also die Toxizität im Produktionsprozess, aber auch im Endprodukt ist ein ganz wichtiger Faktor, also die Nicht-Toxizität. Ja, und am Ende natürlich auch, dass wir keine Lebensmittel verwenden, sondern Reste der Agrarindustrie.
Also okay, dann habe ich gelernt, Biokunststoff leicht besser als komplett herkömmliches Plastik, hat aber immer noch viele Nachteile und mit Traceless hast du nicht nur weniger CO2-Emissionen in der Herstellung, sondern sozusagen nicht dieses Problem der Umweltverschmutzung, es baut sich von selbst quasi fast schon ab. Jetzt habe ich natürlich dann die erste Frage, so wie du es auch gerade beschrieben hast, dass es schon teilweise nach ein paar Wochen sich abbaut, so wie meinetwegen jetzt Papier, ist natürlich, okay, was gibt es dann für Anwendungsfelder? Also könnt ihr mit Traceless irgendwie jegliche Form von Plastik ersetzen? Und wenn ja, woher weiß euer Rohstoff, wann er sich abbauen muss? Wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie ich habe ein Kind und ich kaufe dem eine Plastikschaukel, stell die in den Garten, dann wäre es natürlich blöd, wenn die jetzt nach 8 Wochen schon abgebaut ist. Hätte einen Vorteil, wenn ich auch reinbeißen kann, weil wie du hast gesagt, man kann es theoretisch auch essen. Aber woher weiß das Produkt, dass ich abbauen kann? Und was für Anwendungsfelder gibt es?
Ja, du machst einen genau richtigen Punkt und mit einem perfekten Beispiel schon. Und das ist auch der Grund, weshalb zu deiner vorherigen Aussage der Schlussfolgerung über Biokunststoffe ich noch eine Ergänzung machen möchte. Wir brauchen ganz dringend auch Kunststoffe, die sozusagen ewig haltbar sind. Wir brauchen, und die sollten natürlich im besten Fall wirklich aus erneuerbaren Ressourcen gemacht sein. Also zum Beispiel Biokunststoffe, die eben biobasiert sind, aber nicht abbaubar. Die brauchen wir ganz dringend und die müssen wir dann auch in geschlossenen Kreisläufen halten zu einer gleichbleibenden Qualität. Das ist der sogenannte technische Kreislauf von dem Cradle-to-Cradle-Produktionsprozess, also ein wirklich von der Wiege zur Wiege gedachtes Produktdesign. Und danach ist auch unser Material konzipiert. Nach diesem Cradle-to-Cradle-Prinzip gibt es den technischen Kreislauf für die Schaukel zum Beispiel, für alle Produkte, die langlebig sind, für alle Produkte, die halten müssen, auch für die Limonadenflasche, wenn sie denn aus einem Kunststoff gemacht ist, dann muss die halten. Die muss richtig viel abkönnen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass für alle Nutzungsszenarien, wo wir eine Haltbarkeit brauchen, eine lange Haltbarkeit, dass wir dort den technischen Kreislauf optimieren. Bedeutet eben, erneuerbare Ressourcen nehmen, Produkte herstellen, die in Monomaterialien eben unendlich recycelt werden können. Das ist der technische Kreislauf. Und unser Produkt, unser Granulat, zielt ab auf den biologischen Kreislauf. Das ist der zweite Kreislauf in dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Und zwar für die Produkte, die leicht in die Umwelt gelangen können oder einfach nicht recycelt werden können im technischen Kreislauf, weil der nicht geschlossen werden kann, weil das Verbundmaterialien sein müssen zum Beispiel. Das heißt, der biologische Kreislauf, der nutzt pflanzliche Rohstoffe, die werden zu einem Produkt gemacht und danach können die entweder kompostiert werden, wenn sie eben leicht in die Umwelt gelangen können, dort auch sich abbauen oder eben auch thermisch verwertet werden, weil es ist ja am Ende nur eine Pflanze, wo das CO2 wieder zurück in die Luft geht. Und diese Anwendungsfelder...
Was heißt thermisch verwertet werden?
Verbrennen. Kann? Also mit Verbrennen und dabei verbrennen, Energie okay. zurückgewinnen. Das ist natürlich schlecht, wenn es fossilbasiert ist. Also wenn wir erdölbasierte Kunststoffe verbrennen, dann erzeugen wir zusätzliches CO2 in der Luft. Wenn wir ein Material, was aus biogenen Ressourcen hergestellt ist, also erneuerbar, wenn wir das verbrennen, dann geht das CO2 wieder in die Luft, was die Pflanze am Anfang mal gebunden hatte. Das heißt, das ist dann sozusagen eine CO2, der CO2-Kreislauf ist dann geschlossen, wenn wir das wieder in die Luft geben. Mhm. Und ganz wichtig ist jetzt, du hattest gefragt nach den Anwendungsfeldern. Also wir können ja auch gar nicht die 400 Millionen Tonnen ersetzen. Das wollen wir auch gar nicht und das geht auch gar nicht mit unserem Material. Wir wollen speziell die Anwendungsfelder oder für die Anwendungsfelder unser Produkt einsetzen, wo die Produkte leicht in die Umwelt gelangen können, weil sie sehr klein sind, weil sie unterwegs gegessen werden, weil sie in Ländern auf den Markt kommen, wo es kein Müllsammelsystem gibt, weil sie in Form von einer Papierbeschichtung in einer Papierrecyclinganlage irgendwo im Abwasser gelangen, weil sie Klebstoffe sind, die eben auch am Ende nicht ins Recycling gelangt. Dafür soll das Material eingesetzt werden.
Sind das denn so Kreisläufe, die quasi nicht geschlossen
genau.
werden können, von denen
genau,
du gesprochen hast?
Genau, ganz genau.
Okay. Kannst du da vielleicht nochmal so richtig praktische Beispiele nennen?
Auf jeden
nennen? Fall. Also du hast ja jetzt schon angefangen, aber nochmal ganz konkret sagen, weiß ich nicht, die Plastikflasche oder vielleicht ne, das Verpackungspapier von meinem Müsli-Riegel.
Wir haben ganz konkret ist unser Produkt, oder wir haben als Produkt ja Granulate und wir haben drei Produktfelder. Das eine ist Spritzguss, das bedeutet so Hartkunststoffteile wie Besteck oder ein Haken, an dem Socken hängen. Das sind Spritzgussteile, die teilweise eben unterwegs konsumiert werden, wie die Einweggabel, oder eben auch zu klein sind, als dass sie im Recycling, wenn sie denn dorthin gelangen, also das Erste ist, es gelangt gar nicht erst ins Recycling, in die Sortierung, weil es irgendwo unterwegs in die Natur gelangt. Das Zweite ist, es gelangt in die Sortierung, kann aber nicht recycelt werden, weil es zu klein ist. So, wir haben beispielsweise gerade mit C&A eine Kooperation und haben den ersten Haken bei denen im Store hängen, wo eben ein kleiner Sockenhaken dann die Socken hält. Und der ist für viele Recyclinganlagen zu klein, um das wirtschaftlich zu recyceln. Das sind zwei Beispiele aus dem Bereich Hartkunststoffersatz sozusagen. Das zweite Feld sind Folien, flexible Folien. Das Bonbonpapier, was du abreißt, kennt ihr vielleicht, ne? Wenn man ein Bonbonpapier hat, man reißt die obere Ecke ab. Das ist ganz oft was irgendwie in der Umwelt landet, weil, Mist, habe ich in die Grundtasche gesteckt, steckt aber schon was weg. Also gerade diese kleinen Verpackungen im Folienbereich, die unterwegs konsumiert werden. Und das dritte, und vor allen Dingen dazu kommt in Deutschland, oder weltweit werden Folien so gut wie gar nicht recycelt. Oft sind das Mehrschichtsysteme aus 3, 4, 5 verschiedenen Kunststoffen, die man nicht recyceln kann. Und auf der anderen Seite sind Folien eben auch schwer zu handeln in den Recyclinganlagen und einfach sehr schwer zu recyceln. Die Zahlen liegen im einstelligen Bereich der Recyclingquoten von Folien momentan. Unter A4 Krass. Können viele, unter A4-Größe können viele Anlagen in Deutschland das gar nicht wirtschaftlich recyceln. Also das ist ein Irrsinn, was da eigentlich alles noch zu tun ist. Also in den Bereich wollen wir auch rein. Und der dritte Bereich, das sind Papierbeschichtungen. Man sieht vermehrt in Supermärkten jetzt Papierverpackungen, um Plastik zu ersetzen. Das sieht erstmal sehr gut aus, hat aber das Problem, dass diese Papierverpackungen immer eine Beschichtung haben, weil sonst würden die auch gar nicht zusammenkleben. Also Papier klebt ja nicht mit sich selber. Das heißt, sie haben oft eine Beschichtung drin, die dann auch gegen Wasser, gegen Fett, gegen Wasserdampf und Sauerstoff eben eine Schutzschicht bildet. Das, was der Kunststoff eigentlich getan hätte vorher. Das heißt, es ist eigentlich das Gleiche wie vorher, nur weniger Plastik und jetzt mit Papier. Das Ding ist aber, dass diese Verpackungen im Altpapier landen. Und dort wird dann eben diese Kunststoffbeschichtung entfernt, damit das Papier, die Faser wieder verwendet werden kann. Ja, wo landet denn dieser Kunststoff? Der wird teilweise abgetrennt, teilweise landet der aber im Abwasser und teilweise im neuen Papier als Mikroplastik. Und dann, das ist halt was, wo wir auch ganz stark unser Material einsetzen wollen, eben diese Plastikbeschichtung zu ersetzen mit unseren Traceless-Beschichtungen, sodass das ein vollständig für den biologischen Kreislauf geeignetes Produkt ist und kein Mikroplastik erzeugt. Und das wird dann eingesetzt in, ja, auch kleine Lebensmittelverpackungen oder auch To-Go-Becher. Das sind alles Anwendungen, wo das dann eingesetzt werden kann.
Und was hattest du gesagt, wie viele 400 Millionen Tonnen Plastik werden jedes Jahr produziert? Und wie viel Prozent davon sind quasi diese Anwendungsfelder, die ihr jetzt quasi auch mit Traceless ersetzen könntet?
Also es gibt, erstmal sind ja ungefähr die 40-60%, das schwankt je nach Nutzungsszenario, davon sind eben kurzlebige Verpackungen oder kurzlebige Einwegprodukte. Also es ist schon ein signifikanter Teil der Kunststoffproduktion, der in diese Einwegprodukte geht. Das bedeutet eben auch, dass wir jährlich wirklich dreistelliger Millionen-Tonnen-Bereich an Abfällen in dem Bereich haben. Und wir können natürlich nicht alles ersetzen und das wollen wir auch gar nicht und das werden wir auch nicht. Also es muss unbedingt Lösungen für den technischen Kreislauf geben, die Limonadenflasche, aber auch jegliches aus dem frischen Regal, was eben lange Wasserkontakt hat zum Beispiel. Ne? Das geht mit unserem Material auch nicht. Dann beginnt dieser Zersetzungsprozess eben nach einer gewissen Zeit, wenn da zu lange Wasserkontakt dran ist, ganz klar. Deshalb ist der Markt, den wir bedienen können, natürlich nicht annähernd so groß wie der Kunststoffproduktionsmarkt. Aber der Bedarf, der geht schon bei weitem über das, was wir produzieren könnten, wenn wir denn allen Rohstoff nehmen würden, den wir kriegen können auf der Welt von unserem jetzigen Rohstoff.
Ja, und hast du so ein ungefähres Gefühl so für die Relation von der Reichweite, dass man sagen kann, okay, es sind vielleicht, ne, ist vielleicht ein Zehntel der herkömmlichen Rohstoffe bzw. des herkömmlichen Plastiks, was ersetzt werden könnte?
Also was ersetzt werden könnte, das sind, setzen wir mit, also momentan, man kann ja vielleicht so rechnen, momentan haben Biokunststoffe einen Marktanteil von ungefähr 0,5% der Kunststoffproduktion. Und Biokunststoffe haben ja schon vermehrt, sind auch schon vermehrt auf diese Use Cases aufgegangen, die ersetzt werden können. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr, wenn man jetzt auch die Kunststoffbeschichtungen sich anguckt zum Beispiel. Also ich denke schon, dass das, die sind ja immer so Wahrscheinlichkeiten, ne? Aber in einstelligen Prozentbereich auf jeden Fall und das, was wir ersetzen können, und da wollen wir auch hin.
Okay, also locker mal 5-50 Millionen Tonnen normales, in Anführungsstrichen, Plastik, was da quasi im Jahr ersetzt werden könnte.
Aber das ist nur die hypothetische Zahl, weil im Endeffekt müssen wir natürlich auch, und deshalb meine ich, ne, du kannst mir noch, kannst jetzt die Zahl eigentlich ausdenken, weil der Markt viel zu groß ist, dass wir das in irgendeiner Weise alleine schaffen können. Und deshalb ist es auch ganz wichtig zu sagen, dass wir alle Lösungen brauchen. Wir mit unserem Material, was wir natürlich jetzt so schnell wie möglich skalieren und dann eben auch in solche Dimensionen kommen von den Produktionskapazitäten. Aber wir können das bei weitem nicht alleine schaffen. Wir brauchen eben ganz viele andere Materialien noch. Also call for competitors, please. Die wir auch nicht als Wettbewerber, sondern als Mitmacher sehen, dieses Problem zu lösen. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch Mehrwegsysteme, da wo geht. Wir brauchen natürlich auch Sammelsysteme, die eingeführt werden in Ländern des globalen Südens zum Beispiel, wo die Müllverschmutzung eben noch viel größer ist. Und wir brauchen natürlich auch Regularien, die dafür sorgen, dass der technische Kreislauf funktioniert, dass das Recycling ordentlich funktioniert. Also wir brauchen wirklich alle Lösungen gleichzeitig.
Okay, weil wenn man jetzt sagen würde, okay, ihr würdet jetzt vielleicht schon irgendwie eine Haribo-Tüte ersetzen mit einem Traces-Material, dann hättet ihr den Vorteil, dass ihr bei der Herstellung halt weniger CO2 freisetzt, aber diese Tüte würde immer noch sozusagen im herkömmlichen Kreislauf enden und dann sozusagen verbrannt werden. Aber da gibt es auch den Vorteil, dass dann sozusagen einfach das verbrannte Material ein anderes ist.
Ganz genau. Also im Endeffekt wollen wir auf gar keinen Fall propagieren, dass das Material fleißig in die Umwelt geschmissen wird. Auf gar keinen Fall. Ja. Das ist wirklich, es ist gut, wenn es Müllsammelsysteme gibt und auch dann braucht es Traceless, weil das eben entweder kompostiert werden kann, aber da ist auch lokal sehr unterschiedlich die Gesetzeslage. Das heißt, das Material kann, wenn es in der Sortierung landet, bedenkenlos verbrannt werden und das ist eher noch sehr gut. Unsere Ökobilanz wird auch deutlich noch besser, wenn wir dieses End-of-Life-Szenario Verbrennung reinrechnen, weil natürlich die Energie daraus gewonnen wird. Wenn ich etwas kompostiere, dann ist das wie eine kalte Verbrennung und ich nutze die Energie eigentlich. Da werden nur Mikroorganismen satt und dick, was auch wertvoll ist für den Kompost natürlich, aber energetisch ist das oder CO2-bilanzmäßig ist es noch besser, das Ganze zu verbrennen am Ende. Das heißt, es ist auch sehr gut, wenn es in Deutschland, wo es funktionierende Müllsammelsysteme gibt, eingesetzt wird und dann eben, wenn es in die Umwelt gelangt, sich dort auch abbaut und wenn es nicht in die Umwelt gelangt, eben in dem existierenden System entsorgt werden kann.
Mhm. Jetzt hast du ja schon erzählt, ihr habt gerade so eine kleine Produktionshalle oder nach dem Labor quasi den nächstgrößeren Schritt eingeläutet mit einer Produktionshalle da in Norddeutschland. Das ist aber so, ihr produziert ja jetzt auch nicht direkt irgendwelche Plastiktüten, sondern vor allem sowieso schon keine Plastiktüten. Ich weiß nicht, wie würdet ihr es denn nennen? Ist das dann eine Traceless-Tüte?
Genau,
oder nennt ihr
ja? Das der Überbegriff, die Kategorie des Materials sind Biomaterialien.
Okay, also eine Biomaterialtüte. Das produziert ihr jetzt nicht direkt, sondern erstmal quasi nur den reinen Rohstoff,
genau,
oder?
Genau, das Granulat.
In welcher Form passiert das? Also habt ihr da so dann Traceless-Ziegelsteine liegen oder wie sieht das aus?
Wir haben Traceless-Granulate. Ich zeige dir hier in die Kamera, im Podcast sieht man das natürlich nicht, okay. Aber das sind Granulate, die im Endeffekt auch so in die Maschinen unserer Kunden gefüllt werden können. Unsere Kunden, die Kunststoffverarbeiter, also die direkten Abnehmer des Materials, die sind Kunststoffgranulate gewöhnt für ihre Maschinen. Deshalb haben wir das eben auch in die gleiche Form gebracht, so dass es 1:1 ersetzbar ist. Genau.
Mhm. Okay, also da kann ich mir jetzt was drunter vorstellen. Das sieht ja so ein bisschen aus wie sehr, sehr grobkörniger brauner Sand, den du da im Glas hattest. Oder wie diese sich selbst auflösenden Eistee-Körner.
Ja.
Wie sieht da jetzt quasi, also wenn man jetzt einen neuen Rohstoff erfindet, da gibt es ja wahrscheinlich auch in der Historie verschiedene Beispiele von Leuten, die, weiß ich nicht, das Patent verschlafen haben und dann haben sie zwar eine Idee in die Welt gesetzt, aber haben jetzt erstmal selber nichts davon. Es gibt Leute, die machen sich Gedanken, wie kann ich damit möglichst viel Geld machen? Das hat vielleicht auch Auswirkungen auf das jeweilige Geschäftsmodell, ob man daraus eine Lizenz macht, ob man irgendwie erstmal versucht, das an möglichst viele aktuelle Hersteller zu geben. Oder halt Geschäftsmodelle, wo man einfach direkt versucht, eine Fabrik aufzubauen und das selber zu produzieren und dann in die Welt zu verteilen. Wie sieht es da bei euch aus und was war der Fokus beim Aufbau von einem eigenen Geschäftsmodell? Also ich stelle mir das zumindest so vor, dass man jetzt sagen könnte, hey, man macht da eine Open-Source-Variante draus. Das heißt, man stellt einfach ab sofort allen Produzenten dieses quasi in Anführungsstrichen Rezept zur Verfügung oder man lizenziert da was, dass die anderen es für einen produzieren oder man merkt selber, das dauert mir eigentlich zu lange, ich sammle selber Geld ein und fange jetzt an, auf eigene Faust das zu produzieren und das einfach in den Markt zu pushen. Was waren da sozusagen, wie sieht euer Setup aus und was war die jeweilige Motivation dafür?
Ja, tatsächlich ist bei uns die Herausforderung, dass wir hier einen komplett disruptiven neuen Ansatz haben. Und dafür braucht man, das ist die Verbindung von zwei Industrien, die sonst miteinander nichts zu tun haben, die Agrarindustrie und die Lebensmittelindustrie und die, weil wir deren Agrarreststoffe nutzen, und die Kunststoffindustrie. Und dazwischen ist unsere Technologie. Und bisher gibt es auf der einen Seite diese Technologie nicht und diesen Link zwischen diesen Industrien nicht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auf der Anwendungsseite auch dieses Material und deren Eigenschaften so noch gar nicht im Markt. Und deshalb ging das nicht zu sagen, ja, hier Open Source, macht einfach mal, weil noch so viel Entwicklung da drin steckte und steckt. Das heißt, uns war relativ schnell klar, wir müssen skalieren, aber durch diese Skalierung lernt man auch wahnsinnig viel und muss eben auch Gelerntes da anwenden in der Skalierung. Bedeutet, wir haben uns dafür entschieden, die erste Anlage selber zu bauen und auch jetzt die zweite Anlage selber zu bauen, weil wir eben dadurch, dass wir wissen, was bedeutet diese Qualitätsänderung jetzt für unsere Qualität im Endprodukt, ganz genau wissen, wie wir reagieren müssen in der Technologie. Und deshalb ist es bei solchen disruptiven neuen Technologien nicht so gut möglich, einfach zu sagen, hier habt ihr es und macht es alle selber. Also summa summarum, wir skalieren selber. Auch jetzt, wie gesagt, in den nächsten Scale, die nächste Anlage, die wird gerade in Harburg geplant und gebaut, in Hamburg-Harburg. Und dort wollen wir dann einige tausend Tonnen produzieren von dem Material. Danach muss noch ein weiterer Skalierungsschritt geschehen, um dann eben auch preislich konkurrenzfähig zu sein zu Kunststoffen. Und dann sind natürlich Geschäftsmodelle wie Lizenzierung oder Joint Ventures auch denkbar, genau.
Wie lange braucht ihr da quasi noch bis zur nächsten Stufe an Skalierungsgröße?
Nicht mehr lang. Also in anderthalb Jahren sind wir soweit.
In anderthalb Jahren baut ihr dann quasi schon eine Produktionshalle, womit ihr vielleicht 100.000 Tonnen produzieren könnt?
Genau, das ist der übernächste Schritt. Aber ja, also unser Ziel ist immer, bis 2030 eine Million Tonnen produziert zu haben, kumulativ. Und das ist auch im Endeffekt schon die Antwort für unser Geschäftsmodell, weil es für uns von Anfang an immer klar war, unsere Mission ist, den größtmöglichen Impact zu generieren. Und das geht nur, wenn ganz viel davon produziert wird. Also wie kommen wir schnellstmöglich dahin, dass ganz viel dieses Granulats produziert wird und auch in den Markt geht? Das war immer unser Leitfaden. Und deshalb eben auch die ersten Anlagen selber bauen, selber ganz viel lernen, selber da eben schnellstmöglich voranzukommen und dann das Ganze eben in die Breite auszurollen.
Klingt ja eigentlich dann jetzt fast schon ein bisschen zu einfach. Du hast die Vorteile beschrieben, es macht aus ökologischer Sicht Sinn. Wir haben jetzt noch nicht über einen Preispunkt gesprochen, ob das Produkt letztendlich teurer ist oder günstiger als herkömmliches Plastik. Das können wir gleich noch, das kannst du gleich noch mal was zu sagen. Aber ansonsten, was sind denn so Hürden, mit denen ihr gerade zu kämpfen habt? Mich hat das jetzt von deiner Erzählung, vor allem weil du auch so vorhin so ganz kurz mal Regularien angesprochen hast, an einen anderen Case erinnert, wo ein kleines Lebensmittel-Startup, was wir im Podcast hatten, einen ganz neuen Rohstoff genutzt hat, nämlich die so Kaffeekirsche.
Also,
ne? Und die haben mir dann auch gesagt, ja, wir kriegen richtig Druck sozusagen erstmal so aus Seiten EU-Regularien, weil die sagen, nee, das muss jetzt hier erstmal jahrelang getestet werden und dann müssen wir schauen, ob das nicht vielleicht giftig ist, wobei man schon lange weiß eigentlich, dass es nicht giftig war und gleichzeitig auch sozusagen größere Konzerne, die jetzt nicht unbedingt da sofort investieren und einsteigen wollten, sondern sich erstmal gesagt haben, wir sehen jetzt noch nicht, dass es vielleicht komplett marktfähig ist, also dass es noch keinen Riesenmarkt dafür gibt, aber wir halten die jetzt auch erstmal ein bisschen runter. Wir wollen selber vielleicht mal eine Forschung anfangen und versuchen ansonsten so lange auch mit ein paar Klagen vielleicht das Startup ein bisschen zu unterdrücken, dass die halt nicht zu schnell wachsen und schauen uns das selber vielleicht mal in ein paar Jahren an. Habt ihr da auch sozusagen auf Regularienseite oder auf, weiß nicht, Plastiklobbyseite es mit großen Gegenspielern zu tun, die euch jetzt schon Hürden oder Steine in den Weg legen?
Ja, also erstmal der Frage der Regulatorik, das Startup kenne ich auch ganz gut, wenn du mit dem geredet hast. Tatsächlich ist es bei denen, also ich kenne das auch mit der Novel Food Anmeldung, das dauert wahnsinnig lange und das haben wir natürlich Gott sei Dank nicht. Es ist ein Material, das nicht im Lebensmittel, sondern am Lebensmittel angewendet wird und natürlich die Food Contact Zertifizierung, die brauchen wir auch, aber das ist deutlich schneller machbar als so eine Novel Food Anmeldung bei der EU. Und was die Regulatorik angeht, ist es tatsächlich eher in der EU so, dass es sehr unterstützend ist. Wir haben in der EU die Single-Use-Plastik-Direktive, die eigentlich auch der Kern unseres USPs ist. Denn die Single-Use-Plastik-Direktive kennen wir vielleicht, dass seit ein, zwei Jahren sind Strohhalme verboten und noch ein paar weitere Produkte. Deshalb kauen wir jetzt immer auf diesen Papierstrohhalm rum, wenn wir einen Cocktail trinken. Diese Direktive die verbietet Kunststoffe und Biokunststoffe in bestimmten Einwegprodukten. Und noch sind es eine überschaubare Menge an Produkten, das wird aber höchstwahrscheinlich ausgeweitet werden. Und unser Material ist noch erlaubt in diesen Produkten, weil es eben ein Naturpolymer ist. Und Naturpolymere sind explizit ausgenommen davon und werden sozusagen unterstützt seitens der EU-Regulatorik in Einwegprodukten, weil die für die Umwelt keinen Schaden darstellen. Und ja, so ist das also sehr unterstützend. So haben wir auch Vorteile gegenüber unseren Wettbewerbern in Übersee, USA, Kanada, was weiß ich. Auch neuerdings Großbritannien. Und das heißt, wir müssen jetzt sozusagen, oder dieser USP, der ist auch der, der unsere Kunden uns kontaktieren lässt, weil die natürlich Angst haben, dass die EU diese Verbote ausweitet auf weitere Einwegprodukte. Und deshalb arbeiten wir mit Hochdruck daran, möglichst viele Anwendungen eben abdecken zu können. Das ist alles eine Entwicklung. Ich frage es auch gerade daran, was sind denn jetzt die Hürden? Die Regulatorik ist es erstmal zumindest nicht. Das kann sie auch immer sehr schnell werden. Deshalb sind wir dort auch aktiv und müssen dieses Naturpolymer, den biologischen Kreislauf in die Köpfe der PolitikerInnen bringen, dass das eine Lösung ist für alles, was eben nicht reused oder recycelt werden kann. Das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die bei uns geschieht. Die Hürden, die bei uns natürlich momentan noch da sind, ist, dass es, wie ich schon sagte, alles eine Entwicklung ist. Auch die Eigenschaften des Materials werden kontinuierlich von unserem Team weiterentwickelt. Und wir sind natürlich noch nicht da, wo Plastik ist. Plastik ist auch erstmal nicht gleich Plastik. Und Plastik hatte 70, 80 Jahre Zeit, optimiert zu werden. Das versuchen wir jetzt im Renngalopp in einigen Jahren. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Und natürlich müssen wir Step by Step vorgehen und Use Case für Use Case eben entwickeln. Und da ist auf jeden Fall die Limitierung des gesamten Geschäftsmodells, dass wir eben jetzt noch nicht 50 Millionen Tonnen an Plastik ersetzen können, weil wir Eigenschaft für Eigenschaft entwickeln und das Material eben für immer mehr Anwendungen fit machen. Aber deshalb braucht es da auch eine gewisse Zeit, bis sowas auch entwickelt ist. Wir werden auch mal gefragt, und wann gibt es das jetzt endlich zu kaufen? Wir haben auf der einen Seite die Technologieskalierung, wie ich schon sagte, die wir machen. Mhm. Das heißt, die Produktion, das Granulat zu skalieren, und auf der anderen Seite die Produktentwicklung, also das Produkt fit zu machen für immer mehr Anwendung. Und auf diesen beiden, in diesen beiden Bereichen braucht es einfach seine Zeit, bis wir groß genug produzieren können und das Material fit für genug Anwendung haben. Das machen wir gerade.
Das heißt, aktuell wäre euer Produkt auch noch ein bisschen zu teuer für den Massenmarkt, einfach weil ihr erst eine kleinere Produktionsanlage habt?
Genau, also
oder zwei?
In der jetzigen Anlage wäre es zu teuer für den Massenmarkt. Das ist ja noch der nächste Punkt, dass wir die Schnapsidee haben, mit unserem Produkt, unserem Material in einen Markt zu gehen, der einer der umkämpftesten Märkte schlechthin ist. Also ein krasser Commodity-Markt, wo der Preis zählt. Aber nur so können wir einen Impact generieren. Nur so können wir irgendwas verändern. Und deshalb haben wir uns auf diese sehr, sehr schwierige Reise gemacht, in diesen Plastikmarkt reinzugehen. Und das braucht aber deshalb ja viele, viele Schritte, viele Entwicklungsschritte, viele Skalierungsschritte.
Und spürt ihr schon ein bisschen Gegenwind von Konkurrenten, die euch irgendwo Steine in den Weg legen?
Gegenwind würde ich das nicht nennen. Ich glaube, wie ich schon sagte, wir brauchen alle Lösungen. Das ist schon mal klar. Mhm. Und ich glaube, es wird für, kommt jetzt darauf an, wen man Konkurrenten nennt, die für fossile Kunststoffe hoffentlich keine so lange Zukunft mehr geben. Ich hoffe, die werden ihre Rohstoffbasis umstellen auf erneuerbare Rohstoffe, sei es eben Biomasse oder zumindest die Nutzung von CO2 mit erneuerbaren Energien. Das werden wir weiterhin brauchen. Ne? Und deshalb sind wir einfach eine neue Materialklasse, die bisher noch nicht so wirklich bekannt ist oder noch nicht so wirklich von der klassischen Kunststoff- und Chemieindustrie bedient wurde, weil es einfach eine neue Denke ist. Also was wir machen, ist ja nicht klassisch Chemie. Wir entwerfen und designen ja keine Moleküle und bauen uns damit unsere Materialien, sondern wir nutzen, was die Natur schon produziert hat. Und das ist was, was neu ist und wo ich glaube, die großen Hersteller von Kunststoffen auch noch nicht weiter sind als wir, wenn sie schon dran arbeiten. Aber ich glaube, wie gesagt, dass es eher als Ergänzung zu sehen ist, weil wir beide Stoffe brauchen, also haltbare Kunststoffe aus erneuerbaren Ressourcen. und die, die sich eben im biologischen Kreislauf schnell abbauen in der Umwelt.
Mhm. Und wenn ihr da jetzt hinkommen wollt zu dem Ziel, dass ihr halt eben immer größer, dadurch auch marktfähiger werdet, du hast jetzt schon gesagt, es gibt einen nächsten Schritt, einen übernächsten, wahrscheinlich auch einen überübernächsten, was jetzt eure Produktionskapazitäten angeht, dann klingt das so, wenn man das sozusagen auf eigene Faust macht, dass es auch extrem viel Geld benötigt. Ne? Wie viel Geld habt ihr da jetzt schon aufgenommen, verbraten und wie viel braucht ihr eigentlich noch, damit man zum Beispiel mal so einen übernächsten Schritt einläuten kann?
Geld braucht man auf jeden Fall. Im Endeffekt bauen wir ja Anlagen. Wir stecken das Geld in Stahl, Beton, Maschinen und nicht, ich sag mal, nur in Team. Und deshalb brauchen wir auch natürlich überproportional viel mehr Geld, als wenn wir eine Software entwickeln würden. Also Hardware zu skalieren ist einfach sehr kapitalintensiv. Aber ich immer gerne sage, wir können die Probleme, die Umweltprobleme dieser Welt eben nicht nur durch Software lösen. Und das ist auch teilweise schon in der Investorenwelt angekommen, aber den Mut dazu, in Hardware zu skalieren, haben doch deutlich weniger Investoren, als in Software zu investieren. Und das braucht natürlich auch eine andere Fondslogik oft. Ne? Also im Endeffekt braucht man im Schnitt mehr Zeit, um das gleiche Wachstum hinzulegen, einfach weil man eine Anlage bauen muss und die dauert seine Zeit. Ne? Und das auf der anderen Seite kann man auch nicht mal kurz mit einem Klick skalieren. Ich übertreibe jetzt, aber sondern es ist einfach sind einfach andere Fondsstrukturen und andere Erwartungshaltungen, die man dann natürlich auch als Investor an seine LPs irgendwie kommunizieren muss. Das heißt, das Finanzsystem und das System, wie Investoren bis jetzt agiert haben und die Logiken dahinter, eben in Software zu investieren, die schnell den Return bringen, das kann man bei Hardware so nicht erwarten. Wir tun unser Bestes hier und ich glaube, wir haben da schon auch echt eine große Geschwindigkeit hingelegt, aber das ist ja auch nicht die Regel. Ne? Und das ist tatsächlich was, wo alle Hardware-Startups mit strugglen, vor allen Dingen in Europa. Aber da müssen wir durch.
Warum? Weil sie in Amerika einfach eine andere Finanzierungslandschaft haben und da die Investoren einfach schon wissen, okay, da müssen wir jetzt mal ein paar Millionen oder ein paar 10, 100 Millionen reinhauen, damit das dann auch irgendwie marktreif werden kann.
Genau, ne? Und im Endeffekt haben wir natürlich dann auch einen Nachteil gegenüber den Wettbewerbern in den USA, weil dort die Risikobereitschaft teilweise höher ist und auch Hardware-Startups da tendenziell jedenfalls mehr Geld bekommen.
Dann muss euch die EU dann weiter unter die Arme greifen mit so einem Ökoprotektionismus, dass wir einfach sagen, okay, komm, unsere guten grünen Lösungen, die wollen wir jetzt hier auch ein bisschen verteidigen, dadurch, dass wir die anderen schlechteren Produkte vielleicht gar nicht auf den Markt lassen. Aber kannst du da vielleicht mal so eine grobe Hausnummer nennen, dass man mal so, sich so ungefähr vorstellen kann, wie viel Geld das benötigt, wenn man jetzt irgendwie eine Produktionsanlage bauen möchte, die mehrere 10.000 oder 100.000 Tonnen an vielleicht Plastikalternative produzieren kann im Jahr?
Also über genaue Zahlen kann ich nicht sprechen. Es ist ungefähr immer, so ungefähr Faktor 10, der mehr aufgebracht werden muss an Kapital von der ersten Anlage zur zweiten, zur dritten. Natürlich ist die Produktionskapazität, die dort dann aufgebracht wird, deutlich mehr als dieser Faktor. Das ist ja Economy of Scale. Es wird deshalb ja auch dann immer günstiger zu produzieren. Über genaue Zahlen kann ich nicht sprechen. In der ersten, in der Seed-Runde haben wir etwas mehr als 1 Million aufgenommen und damit dann auch die erste Anlage gebaut. Also das ist die erste.
Dann rechne ich jetzt einfach nur mal laut vor, dann wäre sozusagen meine einfachste Rechnung, dass man sozusagen dann mal auch schnell dazu kommt, dass so eine Anlage 10 Millionen Euro kostet und dann, wenn man sozusagen es zur Marktreife bringen möchte, vielleicht auch sogar mal irgendwann 100 Millionen Euro kosten kann. Das musst du jetzt aber natürlich nicht kommentieren, aber das sind zumindest mal, das ist ja auch eine große Gap jetzt gerade, aber das zeigt zumindest einfach schon mal, dass das deutlich mehr Geld ist, als jetzt vielleicht das Durchschnitts-Startup in Berlin in der Phase aufbringen möchte, hin zur Marktreife. Und ist auch, finde ich, einfach spannend, weil auf der einen Seite ist das irgendwie so, fühlt sich das, auch wenn es eigentlich natürlich komplex ist, nachvollziehbar an, weil man checkt, okay, ihr müsst halt einfach immer eine größere Halle bauen und einfach mehr von dem Zeug produzieren. Und das ist dann sozusagen auch euer Erfolg, den ihr irgendwo anfassen, greifen und begreifen könnt, wenn man dann irgendwie vielleicht hoffentlich vor so einer großen Halle dann irgendwann steht. Und auf der anderen Seite zeigt einem das auch, wie hart es dann wahrscheinlich ist, weil das Geld aufzutreiben ist natürlich auch nicht easy. Okay, und wenn, also du hast auch am Anfang so ein bisschen gesagt, ja, also Plastik kennen wir, irgendwie das Problem von Umweltverschmutzung. Jeder kennt mittlerweile die Bilder von irgendwelchen Plastikmüllinseln, die sich im Pazifik oder sonst wo bilden und teilweise, glaube ich, schon irgendwie Kilometer weit oder breit sind, solche sozusagen Plastikfelder, die es dann im Ozean gibt. Genauso war ich jetzt gerade im Urlaub in Italien. Da ist es so, dass Müllentsorgung teilweise viel Geld kostet und da gibt es vor Neapel zum Beispiel, das kann man auch bei Google Maps sehen, ein riesiges Feld, wo einfach nur Müll abgeladen wird und wo einfach sozusagen 365 Tage im Jahr ein Müllhaufen brennt. Also ich glaube, bei den Simpsons gab es auch mal so eine Mülldeponie, die einfach immer brennt und es da war da lustig, aber leider haben die Simpsons da wieder sozusagen die Wahrheit vorhergesehen oder die Zukunft vorhergesehen. So ist es sozusagen auch auf dem Land, nicht nur auf dem Wasser, sondern auch auf dem Land, so dass wir überall viel zu viel Plastik rumliegen haben. Wenn du jetzt sozusagen in die Zukunft schaust und denkst, okay, wenn wir richtig viel Erfolg hätten, dann können wir auch vielleicht die Welt ein bisschen beeinflussen. Wie sieht denn quasi in 20, 30 Jahren unsere Welt aus, wenn es so ums Thema Plastik geht? Weil das Plastik, was jetzt schon mal da ist, das ist ja erstmal da. Das wird ja jetzt nicht verschwinden, nur dadurch, dass es Traces gibt, oder?
Genau, und das macht das Ganze ja so wahnsinnig erschreckend. Also das, was da ist, das wird da bleiben, das wird da über Jahrhunderte bleiben. Also Plastik baut sich im Endeffekt, fossiler Kunststoff baut sich im Endeffekt nicht ab. Und im Endeffekt, das Erschreckende ist ja einfach, dass weltweit jährlich diese Mengen dazukommen. Also ungefähr, ja, wie ich schon gesagt habe, 75% der Kunststoffabfälle landen auf Deponien oder in der Umwelt. Die kommen ja jedes Jahr dazu und bleiben dann da, wie du schon gesagt hast. 11 Millionen Tonnen landen jährlich in den Meeren. Die kommen ja jährlich dazu. Die anderen sind ja schon da. Und deshalb, und wenn du mich fragst, wie es 2030, 2040 aussieht, die Prognosen der Kunststoffproduktion, der fossil basierten Kunststoffproduktion, die sind so, dass sich die Produktion bis 2060 verdreifachen soll. Also auf über 1 Milliarde Tonnen pro Jahr. Wir haben gerade, oder Wissenschaftler haben gerade den Plastic Overshoot Day einberufen. Der war jetzt gerade vor 4 Tagen. Und das bedeutet, dass die Plastikproduktion ab dem Tag die Kapazität der globalen Müllentsorgungssysteme überschreitet. Das heißt, ab da produzieren wir und es landet auf jeden Fall in der Umwelt. Das ist ein Tag, den man sich, finde ich, ganz gut vorstellen kann. Wir sind noch 5 Monate bis Jahresende und es landet alles in der Umwelt, alles, was wir jetzt produzieren. Und das ist halt deshalb, wir sind ein Teil, aber wir können bei weitem nicht diese Mengen schaffen. Und deshalb hast du mich eben gefragt nach, wenn ich was verbieten dürfte, was wäre das? Und das, was unbedingt gestoppt werden muss, sind diese Investitionen in fossile Technologien. Und dazu gehört ganz besonders auch die Kunststoffindustrie, die fossile Kunststoffindustrie. 8-9% der europäischen Gasverbräuche, 8-9%, gehen in die Kunststoffherstellung. Das ist ganz schön viel. Das ist nicht nur ein Klimakiller, sondern wenn diese Stoffe dann eben auch in die Umwelt gelangen, sind sie dort Abfall, der da immer bleiben wird. Und selbst wenn sie auf diesem Produktionsniveau bleiben würden, wäre es ja schon schlecht. Aber diese Verdreifachung in den nächsten 35 Jahren, die ist einfach nur, da wird einem einfach nur schlecht.
Mhm. Also ist das eigentlich so parallel zum Problem unserer globalen Emissionen und dem Klimawandel ähnlich sozusagen in der Plastikindustrie und sozusagen auch für diejenigen, die dann versuchen, dagegen was zu tun. Ihr versucht jetzt erstmal in den nächsten 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahren gar nicht sozusagen das Ruder komplett umzudrehen und irgendwie alle Schäden zu beseitigen, sondern erstmal nur die Verschlechterung des Problems abzubremsen.
Ich glaube, der Hebel, der geht nicht rein durch unser Material, was wir auf den Markt bringen. Das schaffen wir nicht. Da sind die Wachstumsraten viel zu hoch, die ich gerade genannt habe. Da kommen wir gar nicht gegen an. Ich glaube, der Hebel, den wir bewirken wollen, der ist gar nicht so sehr in diesem Material selber, sondern viel mehr da drin, was das macht mit dem Markt. Wir versuchen aktiv diesen Markt dafür zu mobilisieren, grüne Technologien, erneuerbare Rohstoffe, biologischer Kreislauf, dass das nachgefragt wird, dass das einen Platz bekommt, dass Biomaterialien einen Platz bekommen, eine Kategorie sind, in der Politik verankert sind als eine Lösung, die gewollt ist, die einen Teil zur Lösung beibringt, sodass diese fossile Produktion von Kunststoffen irgendwann gezwungen wird, sich zu reformieren. Das schaffen wir auch nicht alleine. Das muss auch, natürlich muss die Politik da auch mitmachen. Aber wenn der Markt und die Nachfrage so aufgeklärt ist darüber, dass es Alternativen gibt, dass es ein Riesenteil des Problems ist, dann, glaube ich, können diese Firmen sich transformieren. Das können die sowieso, aber vielleicht ist der Druck momentan nicht so hoch. Die Wachstumszahlen so müssen auf jeden Fall gestoppt werden. Und natürlich am Ende ist es sind wir wieder bei Öl, Gas, der Öl- und Gasindustrie, die im Endeffekt es schwer haben muss, diese Produkte auf den Markt zu bringen. Nur so kann sich was tun.
Und bei so einem, also ich finde, wenn du jetzt auch so quasi den vermeintlichen Bremsweg von so einer Industrie beschreibst, dass wir jetzt sowieso nochmal irgendwie 30, 35 Jahre lang eigentlich wachsen und der Plastic Overshoot Day dann wahrscheinlich auch nach vorne rückt, ist das, finde ich eigentlich, oder so stelle ich mir das vor, wenn man in der Branche arbeitet, ein relativ demotivierendes Szenario, weil man eben nicht sagen kann, geil, pass mal auf, irgendwie in 10 Jahren haben wir es geschafft und alles sozusagen blühende Landschaften und klare Luft. Was ist denn aber so ein Bild in deinem Kopf von einem Szenario vielleicht oder von irgendeinem Zustand, den du irgendwie gerne erreichen willst oder den du zumindest so in der Welt irgendwo sehen willst, dass du sagst, boah, okay, das ist jetzt irgendwie alles irgendwie eine richtig harte Nuss, aber wenn wir vielleicht in 40 Jahren, weiß ich nicht, fliegende Roboter hätten, die Plastik aufsammeln und zumindest den Plastic Overshoot Day auf den, weiß ich nicht, auf den 24. Dezember gelegt haben oder so, dann, das wäre sowas, wo du dann sagst, boah, da bin ich stolz auf, oder das ist vielleicht so ein Zielbild, ein hoffnungsvolles Bild, was du so hast, was dich vielleicht täglich motiviert. Hast du sowas?
Es sind vielleicht zwei Sachen. Auf der einen Seite ist es so, die Zahl 1 Million Tonnen bis 2030, die wir uns vorgenommen haben, ist schon natürlich weit weg von 400 Millionen Tonnen Grundstoffen, aber sie ist in der Dimension der 11 Millionen Tonnen, die jährlich in den Meeren landet. Also das Problem Plastik im Meer ist dann ja nochmal einen Schritt schlimmer sozusagen, weil dort eben ja massive Auswirkungen auf das marine Ökosystem herrschen. Das ist so die eine Zahl, wo ich denke, ey, das ist schon groß und das hat da schon auch echt einen signifikanten Effekt. Und die andere Hoffnung, die ich habe, die kommt aus diesem Cradle-to-Cradle-Gedanken. Ne? Ich habe auch vor 10 Jahren habe ich eine Cradle-to-Cradle-NGO mitgearbeitet und viel auf Straßenständen gestanden und versucht, diese Cradle-to-Cradle-Denkweise, es gibt Produkte, die entweder im biologischen oder im technischen Kreislauf, in geschlossenen Kreislaufen zirkulieren und sonst nichts. Das ist so die Idee von Cradle-to-Cradle. Und das ist immer noch meine Utopie, meine Hoffnung, dass durch nicht nur unser Zutun, wir kümmern uns um diesen biologischen Kreislauf für alles das, was leicht in die Umwelt gelangen kann, sondern dass eben auch das Reuse-Systeme vorangetrieben werden, dass vor allem das Produktdesign so sich verbessert, dass Produkte so designt werden, dass sie wirklich auch im technischen Kreislauf zirkulieren können, ohne Qualitätsverluste. Was wir momentan machen, ist ja eigentlich fast nur Downcyclen. Also dass Recycling auch wirklich funktioniert, dass wir auch anfangen mit Reuse- und Mehrwegsystemen gar nicht mehr so viel zu verbrauchen, dass sozusagen wirklich dieser Cradle-to-Cradle-Gedanke des Produktdesigns sich durchsetzt und dass also alles ineinander greift und wir so zu einer Lösung kommen. Das ist meine Hoffnung, das ist mein Zielbild, was ich vor Augen habe, was mich auch täglich motiviert und nicht demotiviert, weil wir das alleine ja eh gar nicht schaffen können. Das brauchen wir, wie gesagt, wir brauchen da eine Lösung.
Dann danke fürs Teilen von deinem Zielbild. Lass uns mal hoffen, dass wir das gemeinsam noch irgendwann erleben. Und euch wünschen wir bis dahin natürlich viel Erfolg, dass ihr möglichst schnell da zur Millionen-Tonnen-Grenze kommt und hoffentlich Deutschland irgendwann voll ist von Traceless-Produktionshallen. Und man dann irgendwann mal eine sehen kann und dann ganz stolz sich zurück erinnert an dieses Gespräch.
Sehr gerne. Und vielleicht ja. Ich noch eine Sache, die ich immer gerne am Ende noch einmal sage. Das zu schaffen, das schaffen wir nicht allein. Wir haben ein wunderbares Team aus 36 Leuten mittlerweile. Ende nächsten Jahres werden wir 85 sein. Also massiver Wachstumskurs. Und wenn ihr da draußen Hörerinnen und Hörer Lust habt, mitzumachen. Wir sind immer auf der Suche nach ja, weiteren Talenten und motivierten Leuten, die uns unterstützen in unserer Mission, eine Lösung für die Plastikverschmutzung.
Geil.
Zu finden.
Dann hoffe ich mal, dass eure Jobs auch schon auf GoodJobs zu finden sind. Wenn nicht, dann haben wir jetzt noch ein tolles Thema für ein Nachgespräch. Anne, vielen Dank, dass du bei uns im Gespräch warst und wie gesagt, viel Erfolg weiterhin bei eurer Reise.
Vielen, vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
So, das war das Gespräch mit Anne und ja, ich finde es stark, was sie und ihr Team mit oder bei Traces machen. Und wenn ihr auch da mithelfen wollt, Traces groß zu machen, dann schaut mal auf deren Company-Profil auf goodjobs.eu vorbei. Das verlinken wir euch auch extra nochmal in den Shownotes. Gerade sind sie nämlich tatsächlich auf der Suche nach neuen MitstreiterInnen und vielleicht, ja, habt ihr ja Bock, da mitzumachen. Eine andere Company, die gerade auf der Suche nach neuen Talenten ist, ist das Goethe-Institut, also das Kulturinstitut der Bundesrepublik, ist weltweit tätig ist, in knapp 100 Ländern sind sie aktiv. Und wenn die, beziehungsweise die Arbeit von denen, spannend für euch klingt, dann klickt auch mal auf den Link in den Shownotes. Die suchen nämlich auch auf goodjobs.eu nach Leuten, die Bock haben mitzumachen. So, und mitmachen müsst ihr hier jetzt nicht mehr. Wir verabschieden uns erstmal und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.